Witam, szanownych słuchaczy, w imieniu Tygrysa. Jak zwykle, oczekuję Was ekscytujący odcinek Indie Fresse z wieloma grami, komentarzami od Denisa Kogel i różnymi szalonymi tezami. W końcu, jak wiemy, granice między geniuszem a szaleństwem są płynne. Czy zwariowanych grach o napojach energetyzujących, czy w podcasie. Mimo wszystko życzymy dobrej zabawy razem z Cesztyra. Niech Tygrys będzie z Wami!
Meine Damen und Herren, ich heiße Sie herzlich willkommen hier bei Superlevel.
In die Fresse!
Und wieder zog ein Monat ins Land, in dem ein einziges deutsches kleines Indie-Spiele-Blog versuchte, ein wenig Licht ins kulturelle Dunkel zu bringen. Und von jedem in jenem Blog begrüße ich auch heute wieder ein paar Menschen, die versuchen wollen, dieses Licht auch per Audioform in euer Ohr strahlen zu lassen. Dazu gehören unter anderem Jagoda Gadowski. Hallo und guten Abend.
Dobry wieczór.
Sonja Wild, hallo und guten Abend.
Hallo.
Dennis Kogel, hallo und guten Abend.
Hallo.
Mein Name ist Markus Richter und ich freue mich an dieser Stelle, einen Stargast begrüßen zu dürfen, der lange nicht mehr hier war und der mittlerweile in den Olymp der Spielemacher aufgestiegen ist. Und dieser Name ist Dominik Johann. Hallo und guten Abend.
Hallo Internet, hallo Studio.
Dom!
Yo!
Was geht?
Was geht ab?
Naja, ich meine, also der gemeine Superlevel-Publikant, Rezipient wird ja möglicherweise mitbekommen haben. Also früher gab es da mal so einen Typen, der hieß Dominik Johann, der war öfter mal da in dem Blog zu sehen und hat da so Podcasts gemacht und so und dann auf einmal war er weg.
Der war richtig fleißig,
ja,
manchmal.
Das war der Einzige vor allen Dingen. Also, meine, seitdem ist da ja nichts mehr los quasi.
Ja, scheiße.
Ja, was ist da los?
Du hast Superlevel gemalt.
Ja.
Auch.
Ja, mit einem dicken schwarzen Edding. Ja, tatsächlich. Erstmal freut es mich natürlich zurück zu sein und um zu erklären, warum es überhaupt dazu kommen musste, dass ich zurückkommen musste, weil ich weg war. Ich bin sehr, sehr beschäftigt gewesen in letzter Zeit. Ich bin ja, ich habe ja neben Superlevel und der Artikelschreiberei auch viel Grafikkram und Zeichnerei gemacht und das ja auch studiert und so. Und irgendwie bin ich eines Tages so ein bisschen ins Spielemachen reingerutscht durch die ganzen Game Jams. Wir haben mal drüber gesprochen, was wir hier so gemacht haben. Ich habe mit Jeremy The Message gemacht und danach gab es dieses Ludum-Dare-Ding, das ein bisschen groß wurde. Und jetzt bin ich mehr und mehr in so Spieleprojekte reingerutscht und mache da Grafik für und arbeite an meinen eigenen Projekten und bin tatsächlich so in diese VIP-Lounge der Spielemacher abgerutscht und arbeite so als Drahtzieher hinter den Vorhängen der Szene und so. Und das ist ganz spannend, das immer so ein bisschen von der anderen Seite zu sehen. Aber es ist jetzt leider auch so, dass durch die ganze Freelance-Arbeit und das zurück in die Uni gehen und so weiter nicht mehr genug Zeit übrig war, um mich adäquat um Superlevel zu kümmern und meine Artikel rein und tatsächlich Spiele zu spielen, wobei das ja nicht ganz so wichtig ist, aber darüber zu schreiben und sich die Zeit dafür zu nehmen.
Ich sehe es schon vor mir bei Gamers Global, die Schlagzeile. Skandal! Ex-Superlevel-Autor sagt, Spiele spielen ist gar nicht so wichtig bei Superlevel.
Super Leaks. Aus.
Whistleblower. Dom, aber was ich eigentlich total verrückt finde, war, also das Ludum Dare-Ding, was so ein bisschen explodiert ist, das spielst ja gerade so ein bisschen runter, aber das hat ja auch so einen Spiegelartikel bekommen noch. Wie hieß denn das nochmal?
Das hieß Impetus.
Impetus, genau. Genau, das war super cool. Das war das mit dem Klicken, um die Astronautin am Leben zu erhalten.
Genau, der 10-Sekunden-Countdown-Timer, bei dem man Multiplayer einen Button klicken kann, um den Countdown zu verhindern. Und und das ist dann irgendwie zu groß geworden und dann hat der Webhoster den Stecker gezogen und so weiter und so fort. Spannende Geschichte.
Aber was ich halt total krass fand, war, also eigentlich dieser für mich auch total überraschender Übergang von du machst so ein paar Game Jam Sachen mit Jeremy zusammen und so zu plötzlich machst du Kram zusammen mit so Leuten, die man vielleicht auch eher so kennt aus dem Internet. So
die man wirklich richtig kennt, ja, das ist
ja.
Super erstaunlich.
Wie kam das? Also was war eigentlich so das Erste, was dazu geführt hat?
Wow, ich glaube, da muss man die Uhr zurückdrehen bis Maze 2013 war das, glaube ich. Ich glaube, da habe ich die ersten Leute kennengelernt, mit denen ich dann mich ausgetauscht habe, Ideen gezeigt und Spiele getestet und so weiter. Ich habe mich da relativ gut mit JW von Vlambeer befreundet, glaube ich, und bin da so ein bisschen, habe so rumgetestet und mein Feedback gegeben, bin viel in den Livestreams von denen gewesen und habe mehr und mehr Leute kennengelernt und irgendwie hat dann irgendjemand gecheckt, dass ich vielleicht mal auch helfen könnte und ja, so bin ich dann bei Glitchnap gelandet. Das sind ein paar Dänen und Belgier, die ein Spiel namens Laser Knights machen und die haben mich dann für meinen ersten richtigen Spiele-Gig angeheuert.
Halt! Das ist also, ja, falls ihr es geglaubt habt, der soll mal viel erzählen hier, der macht jetzt irgendwie so Profi und Indie, hahaha. Was ihr im Hintergrund hört, ist die Musik zu dem Trailer von Laser Knights. Also, wir wissen nicht, ob das Produkt existiert. Wir wissen aber,
es hat Trailer-Musik.
Es existiert eine Webseite mit einem Trailer zu einem Spiel, das möglicherweise Laser Knights heißt. Wir wollen ja journalistisch korrekt bleiben. Aber doch,
ja, das stimmt.
Ich habe mir diesen Trailer angeschaut und habe gesehen, da steht drauf, Ouya only. Was ist da los? Ja, wo bist du da gelandet? Schmerz. Sollen wir dich da rausholen, Dom?
Oh Mann, ich hab's eigentlich auch gerade erst erfahren. Das ist eine seltsame Sache. Also es ist ja so, dass Konsolenexklusivität ist ja käuflich und das ist, um das ganz einfach zu erklären, Laser Knights war damals ein Studentenprojekt. Das sind halt Leute, die sind in so einen Game Design Studiengang reingegangen. Schön, dass es sowas gibt und so. Und das war deren allererstes Projekt. Ich habe gerade einen Skype-Sound gehört. Das müssen wir vielleicht rausschneiden. Das war deren allererstes Projekt. Und das wurde jetzt über 2 oder 3 Jahre, glaube ich, weiterentwickelt und dann haben sie sich letztendlich dazu entschieden, das Ganze ein bisschen üppiger aufzuziehen, schöner zu machen und dann sind sie auf mich gekommen und haben gefragt, ob ich nicht Grafik machen möchte und ich war dann jetzt mehr oder weniger hauptverantwortlich, so ein paar Game Design Sachen mit da reinzunehmen, wie verhalten sich Items, was passiert, hier und da, Spielablauf und so weiter und halt einen kompletten Rehaul der Grafik zu machen. Und jetzt ist es irgendwie, Ouya sind darauf aufmerksam geworden. Ich weiß nicht genau, wie der Prozess da war, wer auf wen zugegangen ist oder so, aber Glitchnap und Ouya verstehen sich mittlerweile prächtig und haben sich jetzt halt dazu entschlossen, Laser Knights mit Ouya-Exklusivität rauszubringen. Ich glaube, für ein Jahr ist es so, dass es auf dieser Plattform eingesperrt ist. Und ich nehme mal an, dass die Entwickler dementsprechend vergütet wurden, denn es ist ja schon ein relativ großes Opfer, das da gebracht wird, das nicht auf PC rauszubringen. Und vor allem, wenn das so ein Local-Multiplayer-Game ist. Also du hast natürlich sehr viel schneller mal 10 Rechner rumstehen als eine Ouya. Ich habe auch noch nie eine in echt gesehen.
Zweimal eine in echt gesehen.
Was ich gerade fragen wollte, ist, das muss man vielleicht mal kurz sagen, also das sieht aus wie Laser Knights, also da sind im Weltraum Ritter auf Pferden mit Lanzen, die sich gegenseitig auch beschießen. Und das sieht so aus, wie man kann es auch zu viert an einem Rechner, an einer Ouya spielen.
ja, beides sogar. Also ich habe sehr viel auf dem PC gespielt, mit Xbox-Controllern und jetzt die Leute werden es jetzt auf der Ouya mit diesen mittelguten Ouya-Controllern spielen. Und
aber das finde ich halt echt spannend, weil wenn man sich so Sachen wie Samurai Gun und wie ist das andere, was wir bei dir auf der Party gespielt haben, Dennis?
Nidhogg.
Wenn man sich diese Sachen anguckt, dann ist es ja ganz eindeutig so, ich weiß nicht, ob das ein finanzieller Erfolg ist, aber der Achtungserfolg, die Aufmerksamkeit, die kommt sicherlich auch daher, dass man es halt eben mal installieren und dann hat man halt eben mal ein paar Controller rumliegen. Und ich meine, also Ouya haben wir gerade hier sozusagen kleine Privatstatistik schon gehört, ist schwierig, aber eine Ouya mit 4 Controllern ist ja quasi wahrscheinlich fast unmöglich, oder?
Muss eine Seltenheit sein. Also was ich eigentlich total krass finde an dem ganzen Ouya-Ding ist ja, dass sich die Konsole oder die Leute dahinter aufgestellt haben, als wir sind totale Indie-Freunde. Dann aber bei diesen Exklusivitätsgeschichten eigentlich auch relativ eine ziemlich harte Schiene fahren.
Aber kommen wir zurück zu Dom. Dom, der Unterschied zwischen ich setze mich mit einem Freund hin und wir machen mal so ein Ding und dann gucken wir mal, was losgeht. Zu, ich bin jetzt der Hauptverantwortliche für die Grafik für so ein Spiel. Ich meine, selbst wenn das in Anführungszeichen nur Indie ist, ist das für dich eine andere Art zu arbeiten oder bist du da so Zen-Meister-mäßig, dass es dann, du machst halt einfach dein Ding und es ist dir egal, ob da jetzt Leute drauf warten oder nicht?
Mhm. Ja, also es ist, in erster Linie ist es spannend, dass es halt irgendwie eine klare Deadline gibt und die Leute erwarten halt, dass bis dahin das Spiel fertig ist und gut aussieht und so. Und dann ist es halt nicht, hey, denken wir uns eine kleine lustige Idee aus, die dann vielleicht ganz cool werden könnte und die Leuten Spaß macht und die ein bisschen trashig sein kann, sondern dann hast du halt eine Liste von 300 Animationen, die du machen musst und hier, dieser Ritter braucht noch ein hübscheres Funkeln auf seinem Helm und so weiter. Also es ist schon sehr, sehr viel Busy Work so, aber diese Gestaltungsfreiheit, die ich da hatte, also die waren auch super gut drauf, was das anging und das hieß, hey, mach einfach, worauf du Bock hast, wir vertrauen dir da, dein Kram sieht ganz gut aus. Da war ich dann ganz froh drum und das hat mir dann auch so ein bisschen die Freiheit und Gelassenheit dabei gegeben und dann konnte ich ein bisschen witzigen Kram machen, Ritter mit riesigen Köpfen und so weiter. Also so ein bisschen eigenen Stil reinbringen und nicht nur eine Liste abarbeiten, das war ganz schön.
Ein Kindheitstraum erfüllt. Dominik Johann malt Ritter mit großen Köpfen. Aber Laser Knights ist ja nicht nur das Einzige, was du gemacht hast. Es gibt ja auch noch diese Sache hier. Die nicht nur interessant ist, weil es ein Spiel von dir ist, das Super Stress Out heißt, sondern auch noch, weil es auf einem Game Jam entstanden ist. Und da sind wir natürlich mal total neugierig, einmal die Inside Story zu einem Game Jam zu bekommen. Wie kommt man da hin? Was ist da passiert? Mit welchen Leuten warst du da? Was hast du da gemacht? War es anstrengend? Wie viel Liter Energydrinks hast du verbraucht?
Komm, lass mich mal in Ruhe! Alles! alles. Ja, wie kam es eigentlich dazu? Genau, die Themen passen ganz gut zusammen, denn Glitchnap, die netten Dänen, die haben mich dann letztendlich auch zu dem Nordic Game Jam mehr oder weniger eingeladen. Wir haben uns in den Bus gesetzt, sind 6 Stunden lang des Nachts nach Kopenhagen gefahren und dann war da der Nordic Game Jam und es war riesengroß und überwältigend. Das ist der größte Game Jam der Welt mit über 500 Teilnehmern und das findet in der Aalborg-Universität in Kopenhagen statt. Und ja, Glitchnap waren da und ich habe ganz viele Leute getroffen und war super starstruck und so weiter. Also die super Hardmacher.
War
Kaktus war nicht da, leider. Sas war da. Grapefruit Martin war da, ich habe Yukio getroffen, den also aka Kosilek, den Soundtrackmacher von Luftrausers und Nuclear Throne und Salkanizor war da, der Rümpkapsel und Laser Knights Soundtrackmacher. Ich habe die Laser Knights Typen endlich mal in Person getroffen, was ganz cool war.
Und, Das war das erste Mal?
Krass. Vorher war es halt so, ja, ich wohne halt mehr so auf Twitter und habe mich dann darüber mit denen verbunden und
das heißt, die haben die einfach auf Twitter geschrieben, so ey, kannst du mal die Grafik machen für Lasern? So, ja, okay.
Ja, mehr oder weniger.
Okay,
140 Zeichen.
Aber erklär doch nochmal, wie dieser Game Jam abläuft. Wir haben ja beim letzten Mal schon gehört von Nina, die bei so einem dahingehend wahrscheinlich eher kleineren Teil
war. Es war der Global Game Jam.
Das ist sehr klein, ja.
Aber das Lokal war klein. Es war in
Wir Köln, präsentieren den gemacht? Klugscheißer des Tages, Dennis Kogel.
Aber ja, ich glaube, der Global Game Jam ist schon größer, aber die einzelnen Bastionen, an denen gejammt wird, die sind halt relativ klein. Und beim Nordic Game Jam hast du halt diese Universität voll mit Menschen und überall das Gewusel. Und ja, wir waren dann da und haben unser komplementäres Gratis-T-Shirt bekommen, das ein bisschen hässlich war, das muss ich leider zugeben. Aber ich habe es mit Stolz getragen. Und dann gab es erstmal einen Tag, in dem ganz viele Talks gehalten wurden. Martin Jonasson hat erzählt, wie es eigentlich ist, plötzlich als Spielmacher Geld zu haben. Dieser seltsame Effekt, der irgendwann auftreten könnte.
Wer ist das? Warum hat er Geld?
Der hat Rimp-Kapsel gemacht und saß sehr lange auf eigenen Ersparnissen rum und hat dann plötzlich so mit Sony geliebäugelt und das Ding kam auf mehreren Plattformen raus und war sehr, sehr erfolgreich.
Echt? Also das heißt, Grapefruit Martin kann jetzt davon leben und sowas? Total gut.
Ja, also so, da, wenn ich das Balkendiagramm richtig gelesen habe und der Balken ging überschritt die Projektorfläche des Beamers, dann geht es ihm, glaube ich, ganz gut.
Das ist total gut zu hören, weil irgendwie meine Röntgenkapsel, also falls ihr das nicht kennt, so ein, ja, so ein abstraktes, also eine Mischung aus Tetris und Raumstationaufbau.
Ist eine Zen-Meditation aus der Hölle. Ja. Das ist mir ein ganz abstraktes Spielfeld, wo so getan wird, als ob es eigentlich relativ egal ist, wie du jetzt deine Menschen rumschiebst, und das ist halt schon alles sehr entspannt und die Musik ist total relaxed und die Farben sind schön sanft, und irgendwann so in Runde 30 stellst du fest, dass du in der Aufteilung des Spielbretts und der Anordnung deiner Steine, also jetzt mal abstrakt gesprochen, vor 20 Zügen einen krassen Fehler gemacht hast.
Es ist wirklich, ja, wirklich, wirklich gemein, aber ich hatte auch nie das Gefühl, dass es so richtig groß wurde. Also ich habe ein bisschen drüber gelesen, als es rauskam. Ich fand es super schön und super toll, aber irgendwie hatte ich nicht das Gefühl, dass es jetzt so ein Riesending geworden ist, das total erfolgreich war.
Hm. Schön zu hören. Ja. Wie war das dann auf dem Game Jam mit, gab es da auch ein vorgegebenes Thema oder war das eher so, okay, hier, die Uhr läuft, go?
Genau, nachdem diese Talks vorbei waren, also Grapefruit, der erzählt, wie er Geld bekommt, oder Sos, der erzählt, warum es wichtig ist, dass man beschissene Spiele bei Game Jams macht, oder Super, die erzählt haben, wie man eigentlich ein Projekt fertigstellt, nachdem man gejammt hat. Super war ja auch mal ein Game Jam-Projekt. Dann gab es erstmal Super Sandwiches.
Hot, das ist dieses Zeitlupenschießerei-Ding, richtig?
So genau, ungefähr wie diese Mechanik in Braid, wo man zurücklaufen kann und die Zeit dreht sich auch mit zurück. So läuft die Zeit halt nur weiter, wenn du dich bewegst.
Und also das macht dann. Das bessere Braid, weil es Zeitlupen und Waffen hat.
Ganz genau.
Ah, okay.
Und ja, danach gab es Sandwiches, das war sehr cool. Die haben uns bei der Ticketregistrierung gefragt, ob wir irgendwelche speziellen Wünsche haben. Da konnte ich angeben, vegetarisch bitte. Und ja, das war super gut organisiert für so ein Riesending. Dann saßen wir in einem Raum und haben einem Menschen, der offensichtlich sehr wichtig war, aber den ich nicht kannte, dabei zugehört, wie er eine kleine Keynote gehalten hat. Und dann wurde das Thema des Jams revealed, und das war Privacy. Ja, und dazu haben wir dann Spiele gemacht. Dann sind wir in dieser Universität rumgelaufen und haben versucht, einen Raum zu finden, in dem man sowas machen kann, und überall waren schon Körper abgelagert, und ja, das stellte sich als ein bisschen schwierig heraus, und am Ende waren wir dann halt in einem relativ überfüllten Raum, in dem ich dann eben mein Team gebildet habe, das aus mir bestand und meiner Freundin Maria und Yukio, Kallio, aka Kozelek, und ja, Martin Grefflug saß mir gegenüber, und den haben wir dann spontan noch reingeholt, um Soundeffekte zu machen. Und am Ende ist ein Spiel dabei rausgekommen.
Wir haben mal eben so den Typen, der eines der bekanntesten Indie-Titel ja haben, weil der hat bei uns die Soundeffekte gemacht.
Ja, das war tatsächlich so, hey, komm mal her, mach mal ins Mikrofon. Und das hat gut geklappt. Ja.
Wunderbar. Und hattet ihr dann sofort eine Idee, oder wie lief das?
Ja, wir saßen dann ein, zwei Stunden rum und haben auf Papier rumgekritzelt, was man so zu dem Thema machen könnte. Und Maria ist dann irgendwann eingefallen, dass es ja bei Privacy und Privatsphäre so ein bisschen darum geht, Ruhe zu bekommen. Und vielleicht könnte man was machen mit jemandem, der total gestresst ist und einfach nur alles um sich herum weghaben will. Und dann hatten wir die Idee, ein ganz kleines Spiel zu machen, in dem es einfach darum geht, alles und jeden von sich wegzukloppen und zu treten und einfach den größtmöglichen Abstand von allem in seinem Leben zu bekommen. Und dann haben wir ein Spiel daraus gemacht, das heißt Super Stress Out, und in dem spielt man einen super gestressten Businessman, der in seinem Meeting rumsitzt und dessen PowerPoint-Präsentation abstürzt und der dann einfach ausrastet. Und das ist das ganze Spiel.
Bist du zufrieden mit dem Ergebnis?
Ja, das war so ein bisschen es waren, glaube ich, insgesamt so 40 Stunden, die wir dafür hatten, und ich war super motiviert und ambitioniert, da total viel coolen Kram reinzumachen, aber es ist halt eben auch so, dass du, wenn du einen Entwickler hast und selber nicht coden kannst, dann muss die Arbeitslast halt gleichmäßig aufgeteilt werden, und es war dann eben so, dass Yukio einfach irgendwann auch nur ein Mensch war und schlafen musste und dann auch irgendwie zu betrunken war, und dann konnte man nicht mehr alles ins Spiel reinbringen, was man so machen wollte. Aber ich habe dann die verbleibende Zeit einfach genutzt, die mir noch blieb, als ich schon sehr viele Sachen fertig hatte, die es gar nicht mehr ins Spiel geschafft hätten. Dann habe ich noch einen Trailer geschnitten und so Kleinkram gemacht, und ja, am Ende war es so ein bisschen ich weiß nicht, so bei 60% von dem, was ich mir von dem Spiel erhofft hatte. Aber ich bin immer noch super stolz auf das, denn wenn man sich die Ziele nicht allzu hoch steckt, dann ist man auch nicht ganz so enttäuscht. Und dann übertrifft man die vielleicht auch. Und diesmal war es halt nicht ganz so, aber es ist immer noch ein cooles Spiel.
Kriegt man da so einen Juck in den Finger? Also, ja, jetzt will ich aber auch programmieren, wenn er sich fertig macht.
Oh ja, auf jeden Fall. Also ich kann das ja so ein kleines bisschen, aber insbesondere bei Game Maker ist es so, dass du nicht ganz so gut kollaborieren kannst, weil alles in der gleichen Datei stattfindet am Ende und dann kannst du, ja, das ist totaler Nurtures jetzt mit Versionskontrolle und so weiter und Mergen und so. Aber das hätte einfach nicht so gut da reingepasst und ich hätte dann vermutlich nur Sachen kaputt gemacht. Aber ja, es wäre schon ganz cool, wenn ich das Potenzial hätte, ganz allein auch mal so ein Spiel zu machen. Jetzt war es halt bisher bei mir immer so, dass ich mir Leute zusammengeschart habe, die dann den Code-Teil übernommen haben.
Hören Sie in der nächsten Folge das Allein-Imperium von Dominik Zerstörer Johann. Nee, aber andere Frage noch, die normalerweise, man hört häufig, dass so Spiele erscheinen, die hatten mal einen Prototypen im Game Jam oder sind tatsächlich das fertiggestellte Produkt. Verfolgt ihr das jetzt noch weiter oder sagt ihr jetzt auch, okay, das waren nur 60%, aber ist auch gut so?
Ja, ich glaube, bei dem Projekt, also ich habe zum Beispiel super viele Charaktere gezeichnet und am Ende ist eigentlich nur einer von denen im Spiel gelandet. Ich plane auf jeden Fall irgendwas damit zu machen oder in diesem Stil weiterzumachen. Ich denke, dass wir genau dieses Projekt nicht weiterführen werden, obwohl das schon ziemlich viel Potenzial hat, aber am Ende ist die Idee einfach für mein Gefühl zu simpel und hat nicht diesen super coolen Twist, der das irgendwie widerspielenswert macht. Vielleicht kommt der irgendwann auch noch und dann liegt es halt rum und wir können daran weitermachen. Aber ich glaube, in dem Jam gab es auf jeden Fall Spiele, die das Potenzial hatten, weiterentwickelt zu werden. Und ich glaube, das passiert auch. Ja, aber unsere Idee, also die hat für sich jetzt gut funktioniert in diesem Zeitraum, ganz isoliert. Und das bleibt auch erstmal so, glaube ich.
Hast du denn, welche Titel sollen wir im Auge behalten?
Ich glaube, ganz cool ist der Gewinner auf jeden Fall. Das ist Richard Andersons Putting Challenge. Von den Leuten, die auch Stickbald gemacht haben.
Was ist das, und Stickbald?
Das ist so ein 3D-Arena, bewirf dich mit Bällen gegen den Kopf, bis du stirbst, Simulator vom letzten Jahr. Und dieses Jahr ging es darum, dass du ein alter Mann auf dem Minigolfplatz bist und das ist halt die GTA-Schrift in dem Spiel und alles ist so ein bisschen auch auf Ausrasten getrimmt und dann läufst du halt rum und zerschlägst den Minigolfkurs mit deinem Schläger und versuchst dann einfach irgendwie den Ball ins Loch zu schummeln. Und das ist super witzig. Und,
aber sozusagen das Motto war Privacy, was rausgekommen ist, sind Spiele, wo Dinge Leute kaputt machen oder umgedreht.
Genau, also das ist halt schon sehr, sehr dehnbar. Letztes Jahr war es halt auch eben Stickbolt, was gewonnen hat, glaube ich, auch sogar. Und da war das Thema, ich kann mich gar nicht, irgendwas bizarr oder grotesk oder so, das war das Thema und dann ist halt so ein Ballspiel draus geworden. Also das ist alles immer sehr, sehr locker und was ja auch ganz gut ist, ist ja halt nur so ein Richtwert, den man dann ungefähr folgt. Ja, andere Sachen, da war irgendwas mit so einem Anhalter-Simulator des Nachts, wo man dann seine Fahrer kennenlernt. Es gab einen Papers, Please-artigen Paparazzi-Simulator, in dem man die schrecklichen Geheimnisse der Menschen aufdeckt. Und da kann ich mir sehr gut vorstellen, ja, dass das noch weiterentwickelt wird. Ja, packen wir alles in die Shownotes, die erwähnenswerten Titel.
Genau, der Fabo soll ja auch was zu tun haben.
Ganz genau, da gibt es eine schöne Liste. Und ja, und unser Spiel hat es dann tatsächlich auch fast ins Finale geschafft. Es gab ein Stechen mit 3 dritten Plätzen und dann lief da irgendwas nicht mit rechten Dingen zu und wir haben es doch nicht ins Finale geschafft.
Gab es eine Indie-Verschwörung, wo irgendwelche, ich weiß nicht, irgendeine Kabale aus bekannteren Leuten, die noch krasser sind als Leute, die an Flambier-Sachen mitarbeiten. Und dann haben die alles deportiert.
Ja, da werden dann auf jeden Fall noch einige Fressen vermöbelt demnächst, aber für den Moment bin ich ganz glücklich, wie das so gelaufen ist.
Was wirst du jetzt als nächstes machen? Steht das schon fest? Also kannst du hier schon den exklusiven Super-Level-in-die-Fresse-Teaser bringen?
Als nächstes mache ich Grafiken für ein Spiel, das ich lieber noch nicht nenne. Und dann gibt es ein super geheimes Geheimprojekt, das Anfang März aufgedeckt wird, über das ich leider auch noch nicht sprechen darf.
Dorm, wenigstens einen Buchstaben. Nenne den einen Buchstaben, der in beiden Titeln vorkommt.
S.
Okay, wir nehmen dich beim Wort, das wird nachgeprüft.
Ich bin schon gehypt.
Das wird so gut.
Okay, cool.
Dorm. Oh wow, ganz schön viel geredet.
Ja, vielen Dank.
Noch Fragen? Ja, gern.
Die Farbe der Unterhose.
Die Farbe der Unterhose sparen wir uns fürs nächste Mal auf, wenn Dom wieder zu Gast ist.
Clever. Sehr, Dom, sehr clever mit dem.
Vielen Dank. Du bleibst noch dabei. Habe ich es richtig verstanden?
Ich bleib noch hier und schau zu.
Wir gehen jetzt sozusagen zum privaten Teil über. Also leg die Hosen ab und wollen so ein bisschen über die Spiele reden, die in letzter Zeit rausgekommen sind. Und wir beginnen mit diesem hier. So Spiele, die kriegt man gar nicht mit. Man kriegt dabei mit, dass viele andere Leute die mitkriegen und denkt dann so, eigentlich müsste man die auch mal spielen, aber kommt dann nicht dazu. Und genau so ein Spiel war Octodad für mich. Octodad, ich habe es ganz viel gesehen, weil Leute sich in Chats und auf Twitter darüber unterhalten haben. Und das Einzige, was ich aber wirklich also von Bildern gesehen habe, ist ein Ding, das über Twitter, Tumblr, whatever, 9gag lief. Da war so ein Typ in so einem blauen Anzug und dann haben die Leute auch nicht verstanden, warum das lustig ist. So, das ist das Einzige, was ich von Octodad gesehen habe. Sonja.
Ja.
Du hast dieses Spiel ja gespielt.
Genau, ich habe es gespielt.
Worum geht es? Was ist da los?
Also im Prinzip hast du es schon vollkommen ausreichend beschrieben. Es geht um einen Typ in einem blauen Anzug. Das ist der titelgebende Octodad. Octodad ist ein Oktopus und zugleich Familienvater und man sollte dazu sagen, einer menschlichen Familie. Also er hat eine menschliche Frau, zwei menschliche Kinder, ist aber selber ein Oktopus, der ein ja teilweise sehr trauriges Doppelleben führt, weil er ganz, ganz erpicht drauf ist, dass niemand von seiner Existenz als Oktopus erfährt. Also er versucht sich eigentlich dem menschlichen Alltag so weit wie möglich anzupassen, gerät dabei aber immer wieder an seine Grenzen, weil er eben ein Oktopus ist und kein Mensch und deswegen auch nicht über die nötigen Gliedmaßen verfügt, die man so im Alltag ganz gerne einsetzt. Also,
einerseits hat Dennis gerade ein total fassungsloses Gesicht bekommen, das kann er vielleicht nachher noch selber erklären. Was ich von der Spielmechanik gelesen habe, ist eigentlich nur, dass es so ein bisschen wie Quop ist, also dieses Laufspiel, wo man sozusagen jede einzelne Gliedmaße selber steuern muss. Was macht man denn genau bei Octodad?
Ja, im Prinzip das Gleiche, nur dass die Gliedmaßen in dem Fall eben Tentakel sind. Die Tentakel dienen sozusagen dem Octodad als Gliedmaßenersatz. Er hat, glaube ich, ja, er hat 8 davon, man sieht aber im Spiel nur 4. Das heißt, 2 kommen zu den Ärmeln raus, 2 zu den Hosenbeinen und dienen eben sozusagen als Ersatz für Beine und Arme, die er nicht hat. Und was es, glaube ich, von anderen Spielen unterscheidet, in denen man tatsächlich so richtige G-Simulationen in der Steuerung abbildet, ist, dass diese Tentakel natürlich flexibel sind. Also ein Oktopus verfügt ja nicht über ein Skelett und er hat auch nicht die Gelenke, über die Menschen verfügen oder Säugetiere, sondern er hat ja wirklich nur diese schwabbligen Tentakel. Und dadurch wird die Steuerung einfach nochmal um einiges erschwert. Also sie ist sowieso schon sehr kompliziert, weil man tatsächlich für jedes einzelne Tentakel eigene Tastenbelegungen hat und den wirklich so Schritt für Schritt steuern muss. Aber dadurch, dass die Tentakel eben extrem elastisch und gummiartig sind, wird das Ganze noch mal deutlich schwieriger.
Es ist wirklich erstaunlich nah dran für mich, also für wenn man wirklich schrecklich, schrecklich betrunken ist. Und dann, das klingt so dämlich, aber es ist halt irgendwie so, wenn man hat halt irgendwelche banalen Aufgaben in diesem Spiel, sowas wie bring deiner Tochter eine Milch und du starrst halt auf den Bildschirm und denkst so, und jetzt den Arm ein bisschen nach rechts, kurz nach vorne. Nein, jetzt wieder zurück anfassen und so. Ja,
die kurze Beschreibung, die ich dafür bisher gehört habe, war auch der bekifft in der Öffentlichkeit Simulator. Ganz kontrollierte Bewegungen und so weiter.
Ja, aber selbst das ist noch untertrieben. Kann ich aus eigener Erfahrung sagen.
Wow, Super Leagues Nummer 2. Aber also das hört sich für mich tatsächlich aber nach so einem Spiel an, das spiele ich 5 Minuten, finde, haha, lustige Idee und dann war es das wieder. Macht das länger Spaß?
Also man muss dazu sagen, dass Octodad kein furchtbar langes Spiel ist. Also es kann, selbst wenn man alle Nebenaufgaben erledigt und alle Sammel-Items, die es gibt, also das sind in dem Fall Krawatten, wieso auch immer, einsammelt, selbst dann dauert das Spiel nicht furchtbar lang. Aber über die Zeit, die man damit verbringen kann, macht es eigentlich wahnsinnig viel Spaß, auch wenn es einen teilweise an den Rand des Nervenzusammenbruchs bringt. Also es ist extrem fordernd, aber das Schöne an dem Spiel ist, dass es nicht nur über diese extrem fiese Steuerung verfügt, sondern auch über eine sehr schöne Geschichte und sehr, sehr, sehr sympathische, nette Charaktere. Und die Entwickler haben es bei dem Spiel tatsächlich geschafft, dass man sich nicht nach der zweiten Runde wünscht, dass man den Controller gegen die Wand hauen könnte, ohne dass er kaputt geht, sondern dass man tatsächlich das Gefühl entwickelt, man muss jetzt da durch, man muss diese Schikanen, die die Steuerung darstellt, irgendwie absolvieren und irgendwie überstehen, weil man diesem armen Oktopus eben doch irgendwie helfen will.
Einspruch. Ich habe hier den Beweis. Nee, also man will dem echt total helfen. Also er ist so niedlich und er macht ja auch, also der spricht ja auch nicht richtig, der spricht dann so blub, 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 blub.
Das ist so super.
Und dann, das wird dann alles untertitelt. Und das ist wunderbar. Also man möchte dem echt gerne helfen und diese Krawatten auch sammeln, die übrigens als Symbol für die größtmögliche Angepasstheit ans Menschensein, westeuropäische Kultur ist und so, die er gerne erreichen möchte. Aber auf alle Fälle, ich finde irgendwann, also mit diesem, diese Bewegung ist echt anstrengend und also mich hat es irgendwann tatsächlich genervt und später waren dann so Minispiele, wo man dann so Spielbuden bestimmte Dinge werfen musste und ich konnte nicht werfen. Es wabbelte und wabbelte und ich habe irgendwo nach hinten geworfen und nach rechts und links und alles umgeschmissen. Aber das war dann irgendwann so, ich dachte, oh nee, ich habe jetzt echt langsam echt keine Lust mehr. Also
ich fand die super. Ich fand gerade die Minispiele total super. Also ich hab lange dafür gebraucht und man muss sie, glaube ich, auch nicht alle machen zum Glück, aber... Ich fand, also wenn man es mal raus hat, dann ist das Erfolgserlebnis halt auch umso größer, finde ich.
Also bis dahin,
das Spiel belohnt schon auch irgendwie für die Qualen.
Ist das Erfolgserlebnis größer als ein Highscore an Flappy Bird zu schlagen?
Für mich persönlich schon, ja. Ah.
Also ich habe auch bis...
Aber das liegt auch daran, dass ich nie einen tollen Highscore erzielt habe, vermutlich.
Ich habe in Octodad irgendwie gespielt, bis, ja, so ein bisschen nach diesen Minispielen. Also man ist irgendwann in so einem Aquarium unterwegs und dann gibt es diese Minispiele wie Sachen werfen und so Spielbuden-Sachen. Das Schlimmste war da so ein Parcours, auf dem dann dein Sohn quasi raufklettert.
Mhm.
Und man muss ihm hinterherlaufen. Und es ist unglaublich, so furchtbar, wenn man sieht, der eigene Sohn läuft halt irgendwie diesen lustigen Parcours mit diesen wobbligen Untergründen und dann fallen Bälle auf dich drunter und man muss eine Leiter hochklettern und du stehst halt da vorne so, oh, nein.
Ja, der Parcours ist wirklich, also der Parcours war auch echt irgendwie, glaube ich, für mich das Allerschwerste im ganzen Spiel. Ich meine, die haben da netterweise ja sogar so eine Art Checkpoints eingebaut. Also du kannst ja, wenn du das dritte Mal runterfällst oder so, gibt es so eine Art Luftgebläse, die sich dann öffnen und die dann wieder so ein kleines Stück hoch pusten, damit du nicht alles wieder, trotzdem, ich glaube, ich habe den 30, 40 Mal gemacht.
Oh Gott.
Aber das ist halt so eine Sache, die ich an Kritik über Octodad gelesen habe, so viel habe ich es halt auch nicht gespielt, aber dass es dann keinen Spaß macht, wenn es so arg Videogamey wird, also wenn dann Bossgegner kommen oder solche noch so Minispiele im Spiel, wo man gut sein muss schon für diese Spiele allein und dann aber noch mit der Steuerung und sowas. Wie war denn das so für dich? Weil du hast es durchgespielt?
Ich habe es durchgespielt, ja. Ich kann das Problem nicht so ganz nachvollziehen, weil für mich ist das so das Wesentliche an dem Spiel. Mhm. Also natürlich ist die Steuerung das, was dann diese Minispiele und diese Geschichten schwer macht, aber so ist das Spiel angelegt und das ist die Herausforderung dabei und da habe ich jetzt irgendwie, also ich hatte nie das Gefühl, dass das Spiel furchtbar unfair ist und das geht mir bei vielen Spielen so. Also ich bin da normalerweise auch nicht der Geduldigste unter den Spielern, aber es ist bei Zeiten frustrierend, aber ich konnte das nie wirklich als Kritikpunkt so richtig akzeptieren, weil ich das Gefühl habe, genau darum geht's. Also das ist von Anfang an die klare Ansage, so hier hast du deinen Oktopus und jetzt sieh mal, wie du den steuerst. Und dann, du erfährst ja in den ersten Minuten schon, dass es eine Herausforderung ist. Also wenn du den Rasen mähen musst im Garten zum Beispiel, dann wird es ja schon schwierig genug. Das heißt, du weißt eigentlich, was auf dich zukommt. Das wird über das Spiel nicht besser werden. Also man gewöhnt sich an diese Steuerung minimal, aber das ist einfach, die ist so weit weg von allem, was man so kennt an typischer Spielsteuerung, dass der Gewöhnungseffekt nicht so schnell einsetzt, wie man das Spiel durchspielt. Also ich glaube, um da richtig gut zu werden und richtig geschickt, müsste man es eine ganze Weile länger spielen.
Ich hatte da so ein Schlüsselerlebnis. Und zwar, da musste man aus einem Tiefkühlschrank so eine Pizza holen. Und da musste man im Tiefkühlschrank irgendwie nach links kraxeln. Und dann kam ich nicht weiter und dachte, nee, ich bin hier falsch, das kann nicht sein. Ich bin hier falsch, ich muss wieder raus. Und beim Versuch, nach rechts wieder rauszukommen, bin ich irgendwie links durchgerutscht und bin dann doch noch in meinem Pizzakarton gelandet. Das war dann so für mich so, okay.
Wow, Respekt.
Ja, ich glaube, man kann da eine ganz, ganz gute Parallele zum Surgeon Simulator ziehen, in dem es ja auch irgendwie darum geht, dass man sowas total Schwieriges und Professionelles macht, aber dann bekommt man halt diese super wonky und lächerliche Steuerung dazu und dadurch wird das ganze Szenario halt total bescheuert. Und bei Octodad ist es ja auch so, dass es darum geht, sich möglichst gut an den Menschen anzupassen und dann ist es halt eben total wabbelig und seltsam und schwierig. Und ich finde das vom Konzept her grandios, aber ich glaube, der Witz wird bei Octodad einfach sehr schnell alt. Und das ist so ein bisschen das, was man daran kritisieren könnte.
Okay, ich sage mal, ein Spiel, das spaltet.
Ja, aber also, dass der Witz alt wird, ja, aber was mich so ein bisschen überrascht hat gerade, also positiv überrascht, etwas, wo ich gar nicht so viel drüber nachgedacht habe, wo Sonja das beschrieben hat. Es ist ja auch ein Spiel, das total gut funktioniert als Metapher für verschiedene Sachen, für körperliche Krankheiten, die man versucht zu verdecken, für in the closet sein und so weiter und so fort. Dieses, dass man versucht, sich anzupassen in einer, also in einer Art, die einem eigentlich total gegen den Strich geht. Also sich komplett gegen seine Natur oder so zu verhalten.
Ich wollte gerade sagen, es geht mir aber anscheinend nicht gegen den Strich, sondern eine Art, die unnatürlich ist.
Ja.
Also man tut sich das selber an.
Mhm. Mhm.
Genau, er tut sich das selber an. Und ich glaube, dass das wirklich Gute an dem Spiel ist eben, dass diese Steuerung halt kein Witz um des Witzes willen ist sozusagen oder einfach nur, um es den Spielern schwer zu machen, sondern dass sie halt eingebettet ist in diese Geschichte von, wie du schon sagtest, Doppelleben und Beeinträchtigung und der Schwierigkeit, sich in der Welt zurechtzufinden, die eben eigentlich nicht seine ist. Und das finde ich rechtfertigt dann auch, dass man sich ein bisschen damit quält.
Spannend.
Spiele müssen nicht immer Spaß machen.
Das ist ja, das machen wir in einer anderen Sendung. Also den erstaunlichen Umschwung zu, dass Spiele auch wieder Spaß machen dürfen. Aber das wäre vielleicht mal was anderes. Wir kommen jetzt zu Passiert da noch was?
Das geht noch so weiter. Yes!
Jazzpunk!
Jazzpunk!
Jazzpunk! Wow, what is Jazzpunk?
Jazzpunk ist so wundervoll. Es ist,
Why is Jazzpunk wonderful?
Jazzpunk ist eine Mischung aus Jazz und Cyberpunk.
Aha.
Und es ist ein Adventure-Dingsbums, eine Art Comedy-Adventure aus der Ego-Perspektive. Man könnte es bezeichnen als spielbare nackte Kanone.
Okay, das ist aber hochgegriffen.
Das ist aber.
Also,
aber,
du weißt schon, dass die nackte Kanone für einige Menschen, nicht in diesem Raum, aber für einige Menschen, der Gipfel der Cinematografie sind? Okay.
Wow.
Aber.
Ist so. Ich war auch überrascht, aber ist so.
Ich finde das völlig nachvollziehbar.
Naja, oder? Also es geht grob darum, dass man eine Art Roboteragent ist in einer Welt, die bevölkert wird von Robotern. Mhm. Diese Roboter sehen alle aus wie Ampelmännchen und bewegen sich auf merkwürdige Arten und Weisen. Mhm. Und man ist ein Cyberpunk-Spezialagent und muss in zum Beispiel russische Botschaften eindringen, um den MacGuffin zu klauen. Und andere blödsinnige Sachen machen. Im Auftrag von einem komischen Boss im Cowboy-Hut.
Der Furzkissen auslegt.
Also der Humor schwingt, völlig wild zwischen Furzkissen. Also man könnte sagen, zwischen der Stelle, wo Leslie Nielsen in das Kackwasser tauchen muss und dann sagt, ich liebe es. Und zu so, ich weiß nicht, besseren Witzen aus, die nackte Kanone.
Es gibt bessere Witze in der Wow! Anscheinend muss das die Stelle gewesen sein, wo ich immer eingeschlafen bin. Aber ich habe immer noch nicht genau verstanden, was spielt man da? Also was ist die Mechanik?
Man läuft rum und man.
Also Ego-Shooter-Perspektive?
Genau, Ego-Shooter-Perspektive. Und man, man klickt
man
auf
spricht.
Dinge. Man spricht mit Leuten, das ist so ein bisschen so ein First-Person-Adventure-Dingsbums.
Okay.
Man spricht,
Gun Home.
Ja.
Gun Home und die
nächste Kanone. Ja, es ist so ein bisschen rumlaufen und mit Sachen interagieren und sie entdecken und verstehen, wie sie funktionieren und so weiter. Das ist schon ein bisschen so.
Das ist 30 Flights of Loving mit South Park-Humor. So. So, da machst du ja auch so verrückte Sachen, so irgendwas, was du nicht ganz verstehst. Du läufst rum und sprichst und machst komische Dinge. Und nebenbei passieren noch viel komischere Dinge, die du erst recht nicht verstehst.
Ja, so. Aber 30 Flights of Loving ist auch so ein guter Fixpunkt, weil diesen Stil, führt es halt auch so ein bisschen weiter. Also man könnte auch sagen, kopiert den Stil total, aber ich würde schon sagen, da ist definitiv mehr kreative Leistungen drin. 30 Flights of Loving von Blendo Games. Von Blendo Games. Ja, genau, Brandon Chung. Ist auch so ein merkwürdiger Agenten-Thriller aus der Ich-Perspektive, wo man eigentlich nicht viel macht, außer rumlaufen, sich Dinge anschauen, an bestimmten Stellen irgendwas anklicken. Hat aber auch diesen 60er-Jahre-Agenten-Thriller-Stil mit jazziger Musik und dann aber total merkwürdigen Cyberpunk-Elementen. Mhm. So, ja, und da ist es halt auch so. Und das Verrückte an Jazzpunk ist halt, dass es einfach nur aus total viel komischem Schwachsinn besteht. Also die komische, Gott, was gab es zum Beispiel in der ersten Mission,
mutierte Pizza-Zombies. Die versuchen, dich aufzuessen, genau. Und du dann zerhackstückeln musst. Und dann gibt es noch den Oberpizza-Boss.
Der in dieser shining-haften Hütte sitzt und diese shining-hafte Schreibmaschine vor sich hat.
Zum Beispiel.
Ja, man findet irgendwann in der ersten Mission auf der Straße eine Pizzaschachtel. Man macht die Pizzaschachtel auf, es kommt heraus ein Bildschirm und plötzlich ist man in einem Zombie-Spiel. Man läuft durch eine Art Pizzawald und wird attackiert von Pizza-Zombies. Man hat als Waffen plötzlich einen Pizzaschneider und einen Spachtel oder sowas. War mir nicht sicher, was das ist.
Ich glaube, das ist so ein Ding, mit dem Pizza vom
Ofen, oder?
Vom Pizzablech genommen wird, oder?
Ja, dieses, genau.
Ja
und dann muss man Zombies. Und dann ist es vorbei, man ist wieder auf der Straße und muss wieder in die russische Botschaft eindringen. In der russischen Botschaft ist man plötzlich im Serverraum und versucht, aus dem Serverraum wieder rauszukommen. Da ist eine Kamera dran und du hast die Möglichkeit, du könntest zum Beispiel ein Porträt vom Mitarbeiter des Monats abhängen und es in die Kamera halten. Oder du fotokopierst deinen Hintern und hältst den in die Kamera, dann wirst du identifiziert als Mr. Butts.
Cool, das wusste ich nicht.
Ja.
Okay, you got me at fotografier deinen Hintern. Finde ich gut. Jetzt mal ehrlich, soll man das spielen? Oder ist das?
Also ich fand's toll, ich fand's echt toll.
Ja.
Ich habe mich selten so amüsiert bei dem Spiel in letzter Zeit, muss ich ehrlich sagen.
Also das kann man auch sozusagen spielen, auch wenn man jetzt die Gags schon alle gehört hat.
Unbedingt.
Ja, du wirst ja gar nicht so alle hören.
Also spielt so Jazzpunk!
Ich glaube, ich habe die Hälfte der Gags verpasst.
Wie teuer ist das eigentlich?
14 Euro sowas.
14 Euro. Octodad?
20? Bin ich jetzt aber nicht ganz sicher.
Wow, das finde ich aber einen ordentlichen Preis.
Ja, das ist diese neue Riga aus Premium-Indies. Oder so, keine Ahnung.
Ah, Premium-Indies.
Spiele müssen nicht immer Spaß machen.
Sind auch 14 Euro.
Spiele müssen nicht immer Spaß machen und können ganz furchtbar teuer sein.
Okay, gut.
Ja.
Gut. Spiel Jazzpunk. Also nach der Beschreibung jetzt würde ich lieber Jazzpunk als Octodad spielen.
Jazzpunk ist total merkwürdig. Es ist wirklich, wirklich seltsam.
Ja, aber ja.
Es ist auf jeden Fall viel, viel leichter zu spielen.
Definitiv.
Das ist so eine schöne Musik. Also, das ist wirklich so eine schöne Musik. Das ist unglaublich, wie schön diese Musik ist. Es geht hier um Threes. Ein Spiel erschienen für iOS, wo man Zahlen hin und her schiebt. Oder?
Ja.
Das habe ich doch richtig erklärt, oder? Genau. Dennis.
Ja?
Wie genau schiebt man da Zahlen hin und her?
Also ganz einfach, man hat so ein Raster aus 16 Feldern, 4x4. Und man hat auf diesen Feldern so kleine Zahlenplättchen, das ist so ein bisschen rundenbasiert, man schiebt jede Runde alle Plättchen auf dem Feld nach oben, unten, links oder rechts. Und wenn zwei Plättchen derselben Ziffer, also zwei Dreien zum Beispiel, aufeinander geschoben werden, indem sie gegen eine der Mauern, eine der Wände gequetscht werden, dann schieben sie sich sexy aufeinander und werden dann zu einer 6 zum Beispiel. Und die 6 werden dann zu 12 und die 12 zu 24 und die 24 zu 48 und so weiter und so fort.
Und das Ganze macht man so lange, bis man keine Moves mehr hat auf dem Spielfeld. Und die Sache, die ich an dem Spiel total schätze, Also abgesehen davon, dass es ein ziemlich gutes Denkspiel ist, also ein Knobelspiel, die Sache, die ich total schätze, ist das Audiodesign. Das ist einerseits dieser Song. Es gibt im ganzen fucking Spiel nur diesen einen Song. Diesen einen einzigen Song, den kann man trotzdem die ganze Zeit hören. Also das ist wirklich so ein Spiel, dass man gut zwischendurch spielen kann, wo man sich, keine Ahnung, 5 Minuten in der S-Bahn, whatever. Aber es ist halt auch ein Spiel, wo man sich hinsetzen kann, okay, ich will jetzt Highscore machen.
Ja.
Und dann hört man den ganzen Nachmittag dieses Lied. Weil es verschiedene Teile hat, die sich immer wieder abwechseln, wird es auch nie langweilig. Und dazu kommt auch noch, dass das Spiel ein ziemlich cleveres Sounddesign hat, weil alle Zahlen, die es gibt, also die 1 und die 2, das sind so Anfangsblöcke quasi, aber alles, was danach kommt, die haben so ganz klitzekleine Gesichter am Rand des Spielsteins und die haben auch kleine Stimmen. Unter anderem ist auch eine dabei, ich glaube, die 96 ist, die klingt wie Dennis. Hi, guys, sagt die immer. Das ist total süß.
Und wenn man sind alle toll.
Und wenn man sich das anguckt, also ich finde es wirklich, wirklich total erstaunlich. Das ist das letzte Mal, als ein einfaches Spiel durch Sounddesign so krass aufgewertet wurde, war das Ready, Steady, Bang, also bei mir zumindest. Und alleine durch diese Stimmen wird es halt nochmal ganz anders. Das war kein Sound von Threes. genau, ich bin also... Wer hat denn da sein... Wer sein Handy anlässt während der Aufzeichnung, muss einen Kasten Bier an den Techniker spenden. Alte Radioregel.
Ich weiß nicht.
Gut.
Ich auch nicht.
Was soll ich sagen? Audiodesign, großartig.
Ja, wunderbar.
Aber selbst das Spiel alleine würde noch gut funktionieren. Also es ist wirklich ja. So, ich finde es ganz witzig, weil es gibt so, also gerade diese Puzzles, gibt es irgendwie so zwei Extreme, finde ich. Diese eine ist, die sind halt nur sozusagen intellektuell anfordernd, und zwar auf eine Art und Weise, die dann irgendwann sehr steil ansteigt, wo ich dann denke so, okay, ich bin zu doof. Oder es gibt was, wo die Erstellung des Spielbretts so sehr auf Zufall basiert, dass man denkt, da habe ich jetzt auch keinen Bock, nach dem Highscore zu jagen, weil letztlich hängt es nur vom Zufall ab. Und das ist so eine richtig gute Mischung. Großartig.
Ja, und das macht halt auch irgendwie das ist halt so ein eigentlich sehr abstraktes Ding, aber durch das Game Design wird dem halt irgendwie super viel Persönlichkeit gegeben, durch die kleinen Gesichter, durch das Aufeinanderschieben, was sich jedes Mal total geil anfühlt, oder wie das Raster, wenn du es verschiebst, so ganz leicht wegsnappt, oder die Buttons, die so ganz tief reingedrückt werden und so weiter, das fühlt sich halt super gut an zu spielen und deswegen kann man einfach draufstarren und ein bisschen zuhören und sehen, wie Dinger hey, hi sagen, ja. Und es ist einfach super gut.
Come on, move.
Genau, wenn man nicht spielt, dann machen die auch, also wenn man einfach zu lange überlegt, so boring.
Und das ist übrigens alles die Arbeit von Greg Wohlwend. Der ja ein großartiger Mensch ist, einfach nur. Oder vielleicht also menschlich also furchtbar.
Unbestritten, er hat dieses Spiel gemacht, aber ja. Wie kommst du da jetzt drauf?
Das Spieldesign hat Asher Vollmer. Mhm. Der hat Puzzle Juice gemacht und Misadventures of PB Winterbottom war auch dabei und der war auch mal bei That Game Company. Greg Wohlwend ist total großartig, weil der macht eigentlich die ganze Zeit nur solche, also Grafikdesign für solche großartigen kleinen iOS-Spiele. Zum Beispiel war der bei Hundreds dabei. Mhm. Und er war dabei bei Ridiculous Fishing.
Mhm.
Ja. Und ne, großartiger Typ. Macht wundervolle Sachen. Übrigens, was ich total lustig fand, bei Threes fand ich die Gesichter total, mich total erinnert an so Zeug, das Dom macht. Was ich cool fand.
Ja, ja. Stimmt.
Hat er sich abgeschaut von Dom.
Überhaupt?
Ja, der Penner.
Nee, aber ja, also ein super guter Stil einfach nur.
Habt ihr das eigentlich alle gespielt? Stelle ich gerade voller Erstaunen fest. Dennis?
Ja. Ja.
Ich nicht.
Dom?
Ja.
Ja, Guda?
Jo.
Sonja?
Nein.
Ah.
Ich hab's nicht gespielt.
Warum nicht?
Keine Ahnung, kann ich dir
fang
nicht
bloß
sagen.
Nicht an.
Also man doch, hört nie wieder auf. Doch, tu's. Fang an und schlag unseren Highscore. Weil das ist auch so eine Komponente, die dann, glaube ich, eine nicht unwichtige Rolle spielt. Es gibt, also was auch super integriert ist, ich meine, das haben viele Spiele, aber hier ist es auch wieder auf eine Art und Weise integriert, die sehr einfach ist, deine Freunde rauszufordern. Also zu sagen, so hier, ich hab den Highscore. Komm mal rüber, mach mal besser. Und das ist halt auch so in Schritten. Das finde ich auch sehr befriedigend. Also die Punkte werden gezählt am Ende des Spiels. Je höher die Zahl ist, die du auf dem Brett liegen hast, du kannst ja nur so kombinieren, also 6, 12, 384, desto höher kriegst du. Und das wird aber so krass viel höher, wenn deine Zahlen größer werden, dass es auch immer sehr befriedigend ist, einmal sozusagen so eine neue Stufe erreicht haben. Spiel Threes! Threes ist wirklich, super gut!
Es ist fantastisch.
Für alle Leute, die immer sagen, ich will die Spiele nur abhaten. Spiel Threes!
Falls irgendjemand mein Highscore sieht und denkt, boah, krass, das sind 25.000, das ist gar nicht mein Highscore. Das ist, hat alles Iris, meine Freundin, gemacht.
Die ist, das ist so ja. Du gehst dein Handy, oh, kann ich es mal ausprobieren? Highscore. Und du sagst, oh, da werde ich nie hinkommen. Nee.
Ich gucke mir inzwischen Taktikvideos an. Ich gucke mir Threes Taktikvideos an.
Was der Kollege von mir passiert ist, ihr Vater hat das gespielt. Er hatte irgendwie so total mickrigen 100-Punkte-Highscore und hat den aus Versehen getwittert. Oh. Auf ihrem Account natürlich. So, nein, mein Ruf, oh nein!
Oh, das muss ich mir merken, wenn irgendwo ein Telefon rumliegt.
Das ist total großartig. Es gibt ja, irgendwie hat jemand eine Browser-Version nachgebaut. Mhm. Kann die was? Hat das jemand ausprobiert?
Ja, das fand ich ja ganz, ganz witzig. Also es gibt diese Browser-Version, also die quasi die nackte Spielmechanik davon nimmt und das Feld und so und die Farben. Und ich hatte überhaupt keinen Spaß daran, muss ich sagen. Das hängt zum einen damit zusammen, dass der Vorschau-Modus fehlt. Also man kann auf iOS sieht man so ein bisschen die Zahlenplättchen in eine Richtung und dann sieht man, in welche Richtung sie sich bewegen und kann dann so ein bisschen abschätzen, aha, was passiert als nächstes? Und da drückst du halt einfach nur links, unten, oben, rechts. Mhm. Es fehlt einfach dieses wunderschöne Feedback, was die gemacht haben, dass es sich einfach gut anfühlt, Dinge anzufassen in diesem Spiel.
Ja, Dinge anfassen.
Ja, ja.
Also wenn ihr mal den Unterschied sehen wollt, was die reine Spielmechanik ist und was für einen Unterschied es macht, wenn man da nochmal ordentliches Game Design draufwirft. Dann guckt euch diese beiden Versionen an und habt viel Spaß mit Threes. So, ich muss jetzt mal langsam hier wichtige Dinge tun. Ihr könnt ja derweil mal ein bisschen weiterreden. Es gab doch noch so einen anderen komischen Jam, der ist heute oder was, gestern vorbeigegangen?
Ist am Dienstag vorbeigegangen, der Flappy Jam. Der Flappy Jam war ja, also ist ja entstanden wegen dieser tragisch seltsamen Geschichte um Flappy Bird. Wo Dong Nguyen Flappy Bird gemacht hat, plötzlich super erfolgreich war, dann damit nicht klargekommen ist, es aus dem App Store genommen hat und jetzt, ich weiß nicht, jetzt gibt es ganz viele Flappy Bird-Klone, Splashy Fish und so. Und jetzt gibt es halt auch den Flappy Jam, wo sich Designer zusammengesetzt haben und sich eigentlich wehren wollten gegen den Vorwurf.
Oh, fuck!
gegen den Vorwurf, Flappy Bird wäre ein blödes Spiel, weil das hört man ja so ein bisschen öfter. So, ne, die grünen Röhren sind aus Mario geklaut, du tippst nur auf dem Bild, ist voll doof und so. Und die haben halt gesagt, so, nee, Flappy Bird ist eigentlich ein total geiles Spiel, weil also das, die Art, wie die Röhren platziert sind, die Art, also die Bewegung, die Flappy macht, wenn man einmal auf den Bildschirm tippt, die Kurven, die er beschreibt und so, sind ziemlich gut gemacht und machen daraus ein total gutes Spiel. Und dann haben einfach Leute gesagt, so, komm, wir machen jetzt Spiele in der Art. Und jetzt gab es den Flappy Jam.
Mein Lieblings Flappy Bird Tribute war von dem Cannabaldmacher. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Ich habe ihn extra dreimal nachgeschlagen, habe ich vergessen. Flappy Bald heißt das Spiel dann auch. Ist ganz witzig,
weil
er die... der Name fiel doch gerade schon mal.
Ja, ja, genau. Der hat ja auch Hundreds gemacht und hat
überall seine Finger im
Spiel. Verrückt! Ja. Und da ist, also die Mechanik ist dieselbe, aber Flappy springt von einer Wand zur anderen, also von links nach rechts, und dann gibt es immer so eine Zackendinger, die genau da sich hinbewegen, wo Flappy wieder angekommen ist. Es ist sehr, sehr, sehr fies.
Mhm. Was ist dein Rekord dabei?
Bei Flappy Bald?
Ja.
180.000? Nee, keine Ahnung.
Okay.
Ich glaube, meiner war so 10 oder sowas.
Ich finde es echt sauschwer.
Es ist super schwer.
Ja.
Super schwer. Nee, da fehlt aber noch der Sound, fand ich. Da fehlt der Sound.
Ja.
Das macht ja, habt ihr Maverick Bird gespielt? Maverick Bird.
Oh, ja. Das ist das von Terry Kawana, ne?
Das ist von Terry Kawana.
Das wollte ich mögen, fand es aber echt nicht so gut.
Es ist heftig. Übrigens auch witzig, es ist ja auch mit Musik von Yukio Kallio, dem neuen besten Freund von Dom.
Was? Ja, da, auch eine schöne Geschichte. Ja, der wurde, das hat er erzählt, der wurde so spontan gefragt von Terry, hey, kann ich deine Musik in dem Spiel benutzen? Und dann hat er halt so einen ganz alten Track genommen, der, das muss man einfach sagen, ziemlich geil ist, hat den da reingepackt. Und seine Albumverkäufe auf Bandcamp sind auf einmal mega krass in die Höhe gegangen. Und ja, so kann es gehen.
Das ist so Wahnsinn mit Flappy Bird. Ich muss sagen, also, kennt ihr Lava Bird?
Nee,
gehört.
Das ist so eines der Flappy Jam Sachen, das hat mir total gut gefallen. Lava Bird ist ein Flappy Bird, das du selber generierst quasi. Also du bist so ein Vogel, der von anderen Vögeln wegfliegt. Du fliegst in so einem Vulkan rum Es gibt keine Hindernisse, aber die Vögel hinter dir sind so Eisvögel wahrscheinlich. Die verfolgen dich und wenn sie dich erwischen, dann bist du tot. Und deswegen, also mit jedem Flap, den du machst, spuckst du so einen Feuerball aus, der beschreibt eine Kurve und fliegt dann hinter dich zurück und erwischt dann einen der Vögel hinter dir. Und du musst dann aber natürlich deinen Feuerbällen ausweichen.
Oh.
Das heißt, du flappst rum, spuckst Feuerbälle, weichst den Feuerbällen wieder aus, um die Gegner hinter dir zu erwischen. Und das ist total cool, weil man halt immer wieder seine eigenen Hindernisse erzeugt quasi. Das ist ganz cool.
Habt ihr noch andere Lieblinge vom Flappy Jam?
Ich habe vorhin eins gesehen, das konnte man in der Adresszeile seines Browsers spielen.
Was?
Der Name entfällt mir gerade. Ich glaube Flappy Braille oder so. Und das besteht halt einfach nur aus Sonderzeichen, die irgendwie per JavaScript oder was auch immer in die Adresszeile injected werden. Und dann kannst du halt deinen kleinen Punkt zwischen drei anderen kleinen Punkten hindurch steuern. Und wenn du stirbst, wird es halt durch so einen Totenkopf-Charakter ausgetauscht. Und das ist super süß. Und das funktioniert. Und das ist total erstaunlich.
Spielt Flappy Bird und die 1000 Tributes. Mein Rekord ist 97 übrigens.
Gott.
Ich bin leider von Daniel Hirsch geschlagen worden. Der hat 153, glaube ich.
Ja, ist doch egal, weil die Röhren sind aus Mario geklaut und das Spiel ist voll.
Gut, so, liebe Kinder, wir sind jetzt mit dem zweiten Teil der Sendung zu Ende und kommen jetzt zum dritten. Ich kann also schon mal vorneweg sagen, wenn ihr nur hier seid, um noch so Spielebesprechungen abzugreifen, könnt ihr jetzt auch ausschalten. Wenn ihr allerdings über die großen Metadiskussionen und die Frage, wie sich Indie-Spiele in Zukunft möglicherweise finanzieren könnten, wenn ihr daran interessiert seid, dann bleibt einfach dran. Das ist Musik aus dem Rollenspiel Divinity Original Sin.
Die Musik ist also echt nichts sagen, muss ich
sagen. Ja, das Rollenspielmusik halt so. Ja. Kann man mal machen. Die Divinity Original Sin ist aus mehrfachen Gründen interessant. Ist zum Beispiel interessant, weil es ein Koop-Rollenspiel werden soll, also wo man zu zweit spielen kann, wo man auch zu zweit die Dialoge klicken kann, also Multiple-Choice-Dialoge gegeneinander klicken, die dann in der Spielwelt auch Auswirkungen haben werden. Aber es ist heute vor allen Dingen interessant für uns und ein Beispiel für Early Access. Eine Finanzierungsmöglichkeit, die so im Laufe der Crowdfunding-Kickstarter-Schwemme kam, dass die Leute dachten, also weil Kickstarter war eigentlich mal so geplant, ihr gebt Leuten Geld, damit die ein Projekt verwirklichen. Das ist ja die ursprüngliche Idee. Die ist ja wirklich nur, Leute sammeln Geld von euch ein und verwirklichen ein Projekt. Was passiert ist, die Leute haben es als so eine Art Vorverkauf gesehen. Also ihr gebt Geld, kriegt versprochen, dass ihr das fertige Produkt kriegt und dann wird das Projekt irgendwann gemacht. Und das hat sich bei Spielen so weit eingebürgert, dass man gesagt hat, naja, das Crowdfunding ist mal, das lassen wir einfach ganz weg. Wir verkaufen einfach unser Spiel im Alpha-Stadium. Und das ist jetzt so eine neue Finanzierungsstrategie, die auch so ein paar Vor- und Nachteile. Ich muss mal kurz rumfragen. Das erste Early Access, also Early Access ist, du bezahlst einen Vollpreis für das Spiel und kriegst dann im Alpha-Stadium. Das heißt, da ist schon was spielbar, aber das ist noch lange, 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 lange nicht fertig. Mein erstes Spiel Early Access war, glaube ich, Prison Architect. Von dem auch nie wieder was gehört seitdem. Hab's gespielt. Ja,
gibt's immer noch.
Gibt's immer noch, gibt's ja, immer genau. Noch, ja.
Entwickelt sich auch, glaube ich, nach wie vor weiter. Ja. Wird nie fertig.
Dennis, was war's bei dir?
Prison Architect, oh Gott, ich glaube, oh Gott, was war denn noch so? Ja, ich glaube, Prison Architect war so das eine große, was ich gespielt habe. Wir haben ja auch schon vor Urzeiten quasi darüber gesprochen. Mhm. Und dann haben ganz schön viele andere Indie-Entwickler auch angefangen, Alpha-Versionen anzubieten. Damals war das nur aber ein bisschen problematischer, weil man ja nicht wirklich dann auf Steam damit konnte, weil auf Steam konnten damals 2012 nur fertige Spiele und damals konnte man halt nur vielleicht auf Desura seine Alpha verkaufen und jetzt ist es ja so, dass Steam auch Early Access Spiele anbietet.
Minecraft war das Spiel, das ist ja zum ersten Mal groß gemacht. Das
nie gehört.
Danke, Dennis. Jagoda, was war dein erstes Early Access Spiel?
Also ich glaube tatsächlich, das war Don't Starve. Ich glaube, das war Early Access, ohne dass es Early Access genannt wurde. So. Mhm. Das war auch so, ich glaube Mitte 2012 gab es so die ersten Beta-Versionen.
Und dann gab es irgendwann als unfertige Version trotzdem schon auf Steam. Aber ich glaube, es hieß tatsächlich noch gar nicht Early Access. Aber man konnte dann irgendwie zu so einem Special-Frühbucher hier gleich zwei Versionen und so für einen Preis, konnte man das kaufen und habe ich es auch gleich gekauft. Und später wurde es dann Early Access, glaube ich, umbenannt. Inzwischen ist es ja regulär draußen und auch auf der PS4 vor kurzem erschienen und so weiter. Ja.
Es gibt, glaube ich, mittlerweile kein System mehr, wo man es nicht spielen kann.
Wo man es nicht spielen kann.
Außer die Ouya.
Aber zu Recht.
Dom, was war es bei dir?
Ich vermute, bei mir war es entweder Overgrowth, das kennen wahrscheinlich manche aus Indie Game The Movie, dieses Spiel mit dem Hasenmenschen mit den langen Ohren. Oder es war vielleicht Minecraft, ich bin nicht mehr ganz sicher. Eins von den beiden.
Und Sonja?
Bei mir war es Kerbal Space Program.
Ah, ja.
Also das war das erste, allerdings auch das unter den Early Access Spielen, die ich habe, das ich am wenigsten gespielt habe, aber es war das erste.
Alright. Jetzt ich bin mir jetzt bei dieser ganzen Sache wirklich unschlüssig, weil einerseits ist es natürlich irgendwie cool, weil, also gerade jetzt, wenn man die Indie-Perspektive einnimmt, dass man sagt, naja, die armen Indie-Game-Macher, die Kleinen vor allen Dingen, die müssen halt irgendwie von ihrem Ersparten leben und dann möglicherweise wird es zum Erfolg, möglicherweise aber auch nicht. Early Access vereint jetzt sozusagen zwei Sachen fast. Das eine ist, die kriegen vorher schon mal ein bisschen Geld rein, also müssen sozusagen nicht auf Pump arbeiten. Und das andere ist, die kriegen auch schon relativ frühzeitig ein Feedback, ob das Spiel jetzt was, also in dem Zustand taugt oder nicht. Oder sagen wir mal so, ob die grundlegende Idee des Spiels etwas taugt, die man sozusagen technisch schon so ein bisschen realisiert hat. Andererseits frage ich mich aber schon lange, ob das nicht irgendwie auch so ein über den Tisch ziehen ist. Weil du machst halt irgendwie so zwei coole Screenshots, irgendwie schneidest einen geilen Trailer zusammen, sagst du hier Early Access. 35.000 Euro, aber das Spiel ist natürlich noch nicht fertig, haben wir ja vorher gesagt.
Du meinst jetzt so als sozusagen Early Access als Entschuldigung für alles. So ein Schutzschild, ja. Und schaut, das hier ist Beta, das ist noch nicht unfertig und erwartet bloß nichts davon.
Ja.
So meinst du das?
Ja, also, genau.
Bei welchem Spiel hättest du denn den Eindruck? Also ich habe den Eindruck bisher noch nicht gewonnen, also auch bei keinem Spiel. Ich meine, manche sind ziemlich lange jetzt irgendwie schon so dabei. Ich glaube, Kerbal Space Program ist, glaube ich, immer noch Early Access, kann das sein?
Ja.
Das ist echt schon ewig. Aber ich glaube, so die Spielemacherseite, die haben einfach echt wenig zu verlieren, also wenn sie es machen. Also ich glaube, wenn man da so guckt, was auf der Kontraseite stehen würde, da wäre echt fast nichts. Also was haben die denn zu verlieren? Einen Ruf vielleicht oder so? Und
nicht mal so sehr, weil alles, was dann Early Access ist, ist dann ja, naja, kann man entschuldigen, ist ja, außer wenn es dann irgendwann nie rauskommt, aber das ist dann wieder schwer festzustellen. Also ab wann sagst du, es kommt nie raus?
Naja, aber ja, Goda, gerade du hast doch auf Twitter heute geschrieben, irgendwie, manche Spiele sind vor dem Launch schon so zerredet, dass man gar keine Lust mehr drauf hat. Das ist natürlich eine Gefahr, oder nicht?
Mhm. Aber das bekommt man ja nicht mit bei Early Access, finde ich. Also, wenn man es nicht, also das war jetzt mehr aus der Sicht sozusagen für andere. Also wenn ich jetzt von anderen immer wieder irgendwas über ein Spiel höre, dann habe ich irgendwann vielleicht keine Lust mehr drauf. Aber wenn ich selber an diesem Spiel mitwirke, dann ist es ja eher was ganz Positives. Im Sinne, ich bin von der passiven Spielerrolle in so ein aktives Mitentwicklungsding reingerutscht, wenn mich denn die Spielemacher lassen und sozusagen mein Feedback, das ich gebe, auch annehmen. Also ich glaube, da ist es eher sehr positiv gesehen.
Ist das denn für die allermeisten Spiele überhaupt der Fall? Weil das ist eine der Fragen, die ich mir immer stelle, ob tatsächlich die Mehrheit der Early Access Käufer sich auch wirklich aktiv einbringt oder das Spiel wirklich nur konsumiert. Da bin ich nämlich ehrlich gesagt gar nicht so sicher.
Ja, also, ich glaube, für viele ist der Reiz da ja, dass es oft so ist, dass die Early Access Versionen ein bisschen weniger kosten als das fertige Spiel. Dann gibt es auch noch das umgekehrte Prinzip, können wir vielleicht gleich drüber sprechen. Aber ich glaube halt auch, dass es gar nicht so viele sind, die sich am Ende da auch wirklich einbringen und ihr Feedback an den Entwickler herantragen, sondern dass es halt wirklich mehr ist, da schnell, zum Beispiel bei Minecraft war es so, da haben die Leute ständig davor gewarnt, hey, nächste Woche kommt die neue Version raus und dann wird es ein bisschen teurer, schnappt euch jetzt und dann bekommt ihr es irgendwie 2 Euro günstiger oder so. Und dementsprechend sind halt viele auf den Wagen aufgesprungen. Habe ich so das Gefühl.
Naja, ich bin mir also irgendwie doch nicht ganz schlüssig, weil, also gerade aus Entwicklerperspektive kann ich es mir anstrengend stellen, weil A, kannst du dir jetzt schon auch Shitstorm halt einfangen, im Sinne von, wenn genug Leuten, die, also nicht mal zahlenmäßig sind, einfach wenn die falschen Leute das Spiel schon in die Hände kriegen und dann laut genug sind, dann hast du möglicherweise sozusagen an dem Spiel überhaupt keine Freude mehr. Und dann, wenn sich wirklich ganz viele einbringen und sozusagen mitreden wollen. Also kannst du ja auch diesen Effekt haben, so, ey, ich habe jetzt Early Access, jetzt will ich aber auch mal sagen, dass ihr den Besen von der Hexe grün machen müsst. das kann ich mir auch noch vorstellen.
Naja, aber das müssen sie ja, also das passiert ja quasi so oder so. Leute, die meinen, es besser zu wissen, die dann irgendwie in Entwicklerforen und sowas rumstänkern. Aber,
ja, aber die haben keinen Anspruch drauf.
Naja, die Early Access-Leute ja auch nicht. Denn,
ja, aber dann ist es wieder über den Tisch gezogen.
Naja, ich glaube, das ist halt eher so eine Frage von wegen, wie man das kommuniziert. Weil ich glaube, was sowieso für Entwickler total nützlich ist, also vor allem bei Spielen, die sehr systemisch sind, also wo die nicht irgendwie ein Adventure sind, sondern wo Dinge passieren, die unerwartet sind, dass man dann...
Ja, wo es Spielmechanik gibt und wo genau, es auch Spielbalancing gibt.
Genau, dass man dann eben sehen kann, also ohne dass sich Leute beschweren und sagen, ey, warum gibt's denn in DayZ nicht auch noch einen fahrbaren Panzer, der Laser schießt? Und so, nee, mach ich nicht. Aber dass man dann aber sieht, wie sich Leute im Spiel tatsächlich verhalten und das noch monitoren kann und sehen kann, wo stimmt das nicht, statt das entweder mit Testern zu machen, von denen es nie genug gibt, oder es irgendwie festzustellen nach dem Launch und dann festzustellen, hey, da ist ganz viel kaputt. Also zum Beispiel kann ich sagen, ich habe neulich Rust gespielt. Das ist ja auch so ein DayZ, ja, DayZ-Ding.
Mischung aus DayZ und Minecraft.
Ex-DayZ-Ding, oder?
Ex-DayZ-Ding?
Sind die Zombies jetzt nicht draußen?
Ja, stimmt, die Zombies sind draußen. Also ja. Das ist so das Allerbeste. In einem Update war so, wir haben die Zombies heute entfernt.
Videospiel ohne Zombies, was?
Das war so gut. Jetzt sind da total blöde Wölfe und Bären drin, die alle nerven und dann sagen die so, ja, wir wissen, ihr mögt die nicht, wir mögen die auch nicht, das ist auch nur ein Platzhalter. Ja, keine Ahnung, wogegen dann man da morgen überlebt. Aber ich habe so ein bisschen gespielt und auch mit den Machern geredet und die meinten dann so, ja, also uns hat dieses Early Access zum Beispiel gezeigt, Cheater sind total krass unterwegs, wir sind total aufgeschmissen, was Cheater angeht. Und das hat uns jetzt dazu gebracht, dass wir uns ernsthaft damit auseinandersetzen müssen, um uns schon jetzt quasi Lösungen zu überlegen, wie man gegen Cheats vorgeht. Also dass man das sieht. Und dass Zombies doof sind. Haben sie wohl jetzt auch gemerkt.
Und das wäre, klar, das wäre dann sozusagen ansonsten erst im fertigen Spiel aufgetreten. Den Vorteil sehe ich schon. Was mich immer ein bisschen stört, ist, wenn, also wirklich als Spieler, wenn man so anguckt, also diese Preispolitik, ich wollte mich darüber beschweren, aber jetzt, wo ich sagen will, kann ich es gerade zum Punkt nachvollziehen. Also meine Beschwerde war die, du kaufst dieses Spiel zu einem ganz frühen Zeitpunkt und kaufst quasi die Katze im Sack und bezahlst meistens schon fast dasselbe wie fürs fertige Spiel. Oder zumindest Preise, die so hoch sind, dass du ein fertiges Spiel erwarten würdest. Und das finde ich ein bisschen unverschämt. Andererseits ist es vielleicht gar nicht so unclever, weil die Entwickler damit tatsächlich sicherstellen, dass nur die Leute das Spiel kaufen, die es wollen. Ja. Möglicherweise, weiß ich nicht so genau.
Ja, es gibt viele Gründe. Also du hast halt erstens filterst du schon mal ganz viele Idioten raus, die nur rumtrollen. Zweitens finanzierst du die Entwicklung total gut damit. Und dann, wenn du ein Spieler bist, zwingt dich ja niemand dazu, das zu kaufen. Du kannst ja immer noch warten, bis es fertig ist. Und dann holst du es dir vielleicht für einen Euro mehr. Aber ich finde halt auch, dass es für Spieler eine super spannende Sache ist, so ein halbfertiges Spiel zu kaufen. Also ich finde es super faszinierend anzusehen, wie sowas überhaupt entsteht. Und deswegen bin ich total dankbar dafür, wenn Entwickler halt neben diesem halbfertigen Spiel, was sie in Early Access stellen, dann auch noch Bonuskram dazugeben, wie zum Beispiel Livestreams von der Entwicklung oder schon mal den Soundtrack oder was auch immer. Also alles, was noch dazukommt. Und das finde ich rechtfertigt dann vielleicht auch sogar für eine Early Access-Version mehr Geld auszugeben als für das fertige Spiel. Aber that's just me.
Na, mir fallen zwar gerade zwei Beispiele ein. Das eine ist Dungeon of the Endless. Da finde ich das wirklich spannend. Das ist ja so eine Mischung aus Exploration, Roguelike, Tower Defense. Und da siehst du halt sehr schön, wie das Balancing verändert wird und so. Und das auch auf eine Art und Weise, dass du halt nicht ein Crack sein musst, um das zu erkennen, sondern du merkst ja wirklich, dran gearbeitet wird. Und da macht es Spaß. Und es gab dieses andere, das hatten wir zusammen an der Mache, dieses auch so Roguelike, aber da hast du so ein Team von Agenten.
Oh ja, ja, Invisible Ink, das ist von Clay, von den Leuten, die Don't Starve gemacht haben.
Genau, und da fand ich die Vorabversion total irritierend. Also die hat irgendwie funktioniert,
ja.
aber es war so, man fühlte sich, also es war wirklich so, als ob man die falsche Hälfte halt quasi spielt. Das hat überhaupt gar nicht funktioniert. Und das hat bei dem Spiel tatsächlich auch dazu geführt, ich habe jetzt auf das Spiel also kein Interesse mehr, kein Bock irgendwie.
Mhm.
I don't know. Ich weiß gar nicht, warum. Und der andere Gedanke, den ich gerade noch habe, ist, das hängt vielleicht damit zusammen, weil die Frage ist ja auch, also wenn man Early Access macht, beeinflusst das dann das fertige Spiel auch? Und da frage ich mich jetzt gerade, ob das überhaupt so ist, weil was mich immer wieder erreicht, sind Pressemails von deutschen Firmen, die so Titel, die schon ganz lange draußen sind, also die wir hier schon irgendwie vor Jahrtausenden besprochen haben, nochmal in der physikalischen Version in Deutschland neu releasen. Also komplett mit irgendwie Werbemail, Vorab-Exemplare, das geht in den Markt. Und am Anfang dachte ich immer so, die dachten, das ist eine coole Idee, aber das wird unmöglich klappen. Aber das ist mittlerweile so, das ist richtig so ein eigener kleiner Industriezweig, habe ich das Gefühl. Und von daher denke ich, möglicherweise ist es wirklich so, dass dieser Kosmos, dass Leute Spiele vom Vorhinein betrachten, so klein ist. Also wenn es nicht gerade Minecraft ist oder irgend sowas, dass das für die Entwickler tatsächlich eher so eine Art nette Zugabeding ist und dass die Perspektive, dass wir es überhaupt hier diskutieren, vielleicht schon viel zu groß ist.
Hm. 1 Million Starbound-Exemplare verkauft. Also das finde ich schon ordentlich und das ist nicht richtig klein.
Ja, aber Starbound ist wiederum auch so ein Spiel, wo ich sagen würde, das ist nicht wirklich Early Access, oder?
Ja, das ist halt, naja, es ist insofern Early Access, als immer mal wieder Spielstände verloren gehen durch Patches und Updates und so. Das ist so ein Haken, den ich ganz massiv sehe, finde ich, bei Early Access. Dass du damit leben musst, dass das, was du dir aufbaust, und in Starbound geht es ja auch ums Aufbauen und ums Sammeln und ums Minen, dass das einfach mal von einem Tag auf den anderen verloren gehen kann.
Ja, aber das ist doch die Grundbedingung. Ich glaube, wenn man das nicht akzeptiert, dass sozusagen, dass es nicht das fertige Spiel ist und es auch ein Risiko gibt, dass es vielleicht irgendwie nie fertig wird, wenn man das nicht akzeptiert, dann soll man halt die Finger von Early Access lassen, denke ich. Also es ist, glaube ich, echt nur für Leute, die auch Lust am Experimentieren haben und den Vibe auch mal verkraften können und die irgendwie wissen, worauf das Ganze hinausläuft. Naja, ich weiß nicht, ich glaube, diese Grundbedingungen, wenn du da kein Häkchen drunter gesetzt hast innerlich, dann würde ich es echt lassen einfach.
Naja, aber das ist halt, also da finde ich Starbound tatsächlich ein gutes Beispiel. Also nehmen wir mal Divinity Originals hin. Da hast du wirklich bei jedem Spielstart, steht vorne dran, Dude, dieses Spiel ist nicht fertig. Die Charaktergenerierung ist, du siehst, dass du mal Auswahlbildschirme sein werden, du kannst aber nichts auswählen. Und du kriegst einen dicken Hinweis, mit jedem neuen Update werden die Spielstände ungültig. Du weißt also, worauf es sich ausweist. Starbound?
Ja, auch. Genau das auch. Da steht dick und fett, Alpha, Achtung, hier, ständig was geändert, bla bla bla. Genau dasselbe.
Aber das
ja, wobei auf dem, naja, ja.
Aber das Spiel fühlt sich tatsächlich für mich nicht so an. Also ich empfinde, bei Starbound empfinde ich den Early Access als eine Ausrede, die Open Beta in einfach sozusagen unbegrenzt zu machen und faul zu sein.
Nö, das will ich nicht sagen. Ich glaube, bei Starbound ist eben genau dieselbe Schiene wie Minecraft. Und das ist halt so das eine, was ich glaube, was wofür sich Early Access besonders gut eignet. Und zwar Spiele, die die sehr offen sind, die sehr so sandboxy Spiele, wo man viel rumexperimentieren kann, wo vieles kaputt gehen kann, weil man zum Beispiel in Starbound, ne, riesiges Spiel, wo man auf Planeten reist, Dinge aufbaut, wie in Terraria, Dinge abbaut und sowas. Das fühlt sich, also für mich jetzt schon, ich habe es eine Weile lang gespielt mit Freunden, die total da rumsuchten. Wir haben einen Server. Und das macht eigentlich jetzt schon Spaß, einfach nur, weil die Grundsysteme da drin schon so interessant sind. Dinge aufbauen, von Planet zu Planet reisen, Dinge abbauen und sowas. Dieselbe Geschichte bei DayZ oder sowas, weil es macht schon Spaß, jetzt irgendwie sich mit anderen Spielern anzulegen. Rust, super geil. Ich habe es nicht viel gespielt, aber ich hatte total viel Spaß daran, weil ich irgendwann nachts eine kleine Hütte im Wald hatte und da mein Reh gegrillt habe. Und dann plötzlich kommt so ein Typ mit einer Pistole und fängt an, auf mich zu schießen. Ich verstecke mich in meiner Hütte und der schreibt im Chat so, ich habe hier so einen Typen gefunden, schnell, kommt, wir müssen ihn jagen. Und ich so, nein, geh weg. Und dann hat er mich nachts durch den Wald gejagt. Das war so ein bisschen Hunger Games mäßig. Also ich hatte da schon jetzt so ein bisschen so eine interessante Erfahrung damit. Während ich bei sowas wie Divinity oder Invisible Inc., da hat es für mich viel mehr so ein Gefühl von, das ist halt so ein Spiel, wo Teile fehlen.
Ich glaube, es funktioniert halt sehr gut bei Spielen, die du ohnehin über lange Strecken spielen wirst und bei denen dann dieses Herausfinden halt essentiell ist. Und deswegen glaube ich auch, dass Spiele wie Starbound und Minecraft gut für ein spielbares Early Access funktionieren. Und sowas wie Broken Age bekommt dann halt eine Fernsehserie, in der man die Entwicklung ein bisschen miterleben kann. Also das hätte als spielbares Early Access-Ding für mich zum Beispiel nie funktioniert, weil es eben so ein abgestecktes Ding gibt.
Ja, ich habe da irgendwie, ich kriege nicht mehr zusammen, wo ich es gelesen habe, aber irgendjemand hat das in einem Artikel sehr schön beschrieben, dass Early Access-Spiele eigentlich in zweifacher Hinsicht unfinished sind. Also, dass es immer ein unfertiges Spiel ist, dass es aber auch immer ein Spieltyp sein muss, der per se immer unfinished ist. Also, ein Adventure könntest du nicht als Early Access rausbringen, weil das, du hast eine abgeschlossene Geschichte, die muss von vorne bis hinten schon irgendwie funktionieren, genau. Sonst ist sie nicht spielbar. Das heißt, Early Access-Spiele sind eigentlich Sandbox-Spiele oder sind eben Rollenspiele, eben alles, was offen ist und was man auf unbegrenzte Zeit einfach experimentell spielen kann. Ich glaube, jedes andere Genre eignet sich dafür einfach auch nicht.
So, und das ist die Theorie und dann kommt Electronic Arts und sagt, hier, Need for Speed in Early Access. Also ich glaube, das gibt es noch nicht, aber es gibt auch schon die großen Firmen. Mhm. Und das finde ich ja, das ist auch einer der spannenden Punkte, das ist ja, Richard Garriott hat ja gesagt, hier, wir sind jetzt bei Kickstarter, also der Ultima-Typ. Das heißt, für euch kleinen Leute ist es kaputt. Glaubt ihr, dass Early Access auch so kaputt gemacht werden kann? Also wenn einfach die großen Firmen das als in Zukunft als so Werbeaufkleber gebrauchen für hier kauft ihr früher als alle anderen die neuen drei Autos?
Also ich glaube, man sieht es schon so, jetzt schon so ein bisschen, um ehrlich zu sein. Also jetzt, wenn man zum Beispiel die Sachen, die jetzt auf Early Access sind, also die jetzt populär auf Early Access sind, das sind dann nicht so Early Access Sachen wie von zum Beispiel Try von Red King, was ja auch vor langer Zeit als Alpha-Ding gestartet ist und was total interessant ist. Ist so ein Spiel, wo man Dreiecke baut und damit Dungeons erkundet. Dom hat mal davon erzählt. Und jetzt bei Early Access sind halt so Sachen wie Planetary Annihilation oder Divinity Original Sin, also so Kickstarter-Erfolge oder Wasteland 2. Oder auch so medium-große Sachen wie DayZ, was ja auch nicht wirklich ein Indie-Ding ist oder sowas, sondern es ist halt ein Nebenprojekt von Bohemia Interactive, die ARMA machen. Oder Hawken ist jetzt auch auf Early Access. Was komisch ist, weil es gibt Hawken schon längst. Als Access. Das ist ein Free-to-Play-Mac-Shooter. Ich weiß nicht, warum es bei Steam ein Early Access ist. Weil es cool ist.
Because it's.
Aber das eine schließt doch das andere nicht aus, finde ich. Also ich sehe da jetzt nicht so die Gefahr. Also ich muss auch gerade an Ubisoft denken und die haben jetzt The Mighty Quest for Epic Loot haben sie jetzt plötzlich auch als Early Access, was auch echt sehr merkwürdig ist.
Das ist auch so Free-to-Play, oder?
Ja.
Nee, das war, Free-to-Play, aber Beta-Free-to-Play irgendwie, wo du noch nicht wirklich echt Geld bezahlen konntest, da war ich mal drinne. Und jetzt auch noch, jetzt im Nachhinein nochmal auf Steam mit Early Access. Ganz merkwürdig. Und aber das hindert ja, glaube ich, die Leute nicht daran, trotzdem den ganzen coolen Kram sich zu kaufen. Also ich glaube, es ist nicht so wie bei Kickstarter, dass da irgendwie das andere dann groß untergeht oder so. Man hat dann irgendwie schon seine Fanbase, die muss man halt schon irgendwie generieren und das macht man halt irgendwie anders und nicht dadurch, dass man Early Access irgendwie als Schild draufklebt. Weil man kauft ja ein Spiel nicht, weil es Early Access ist, oder? Also bei Kickstarter ist so noch der Reiz, mal ausprobieren und ich kann das ja unterstützen und hoffentlich klappt das. Aber hier ist es ja nicht der einzige Kaufgrund oder einer der wichtigsten Gründe oder sowas. Oder
ja, ich glaube, letztendlich ist es einfach eine zeitliche Verschiebung der Käufe und als Entwickler musst du halt das Risiko eingehen, dass du, wenn du all deine Karten von Anfang an offenlegst, dass Leute kein Interesse haben oder eben verstärktes Interesse und das dir bei deiner Finanzierung helfen kann. Und manchmal funktioniert es und manchmal halt nicht.
Ein weises Schlusswort von Dominik Johann. Oder fehlt noch jemand was? Ich nehme die Stille im Kanal als Nein. Es gibt noch eine weitere Finanzierungsform, die wir auch bei Superlevel benutzen. Patreon heißt die. Wo man sich einen Account machen kann. Dann kann man sagen, so Leute, bewerft mich mal mit Geld und zwar regelmäßig. Entweder pro Zeiteinheit, also pro Monat. Oder pro Veröffentlichung, also pro Podcast, also pro Insert Moin Podcast zum Beispiel. Huch! Glaubt ihr, dass das für Videospielmacher auch interessant sein könnte?
Das finde ich wiederum schwierig, weil ich das dann wiederum nur für sehr. Also, entweder muss dann unglaublich viel zusammenkommen, sowas wie: ihr gebt mir, also ihr alle zusammen, gebt mir $300,000 pro Videospiel oder sowas. Und dann mache ich so ein kleines Videospiel für euch oder sowas.
Aber du könntest ja du könntest ja auch sagen pro Monat. Du musst ja nicht pro Veröffentlichung machen. Also ich könnte zum Beispiel vorstellen, der Typ, der DayZ gemacht hat, der hat ja gesagt so, ich bin bei Bohemian jetzt raus. Die machen DayZ noch fertig, aber das ist nicht meine Stärke. So, also Produkte fertig entwickeln, das kann ich nicht so gut. Ich gehe zurück nach Neuseeland und denke mir da neue Sachen aus. Und so jemand könnte schon hingehen und sagen, so hier, passt mal auf, ich brauche so viel Kohle im Monat und solange die zusammenkommt, arbeite ich an neuen Spielkonzepten und veröffentliche die auch so as soon as possible.
Ja, aber ich finde das bei Spielen eben so unglaublich schwer zu planen und so, also du merkst an vielen Stellen gar nicht den Fortschritt oder der Fortschritt, der gemacht wird, ist für Leute, die das unterstützen, halt so unglaublich abstrakt und komisch. So von wegen, diese Woche habe ich an Texturen für Wände gearbeitet.
Ja. Naja, aber das ist das ist ja so eine Art Mäzenatentum. Mhm. Und ich stelle mir schon vor, das war ja früher auch so, oder der reiche Lehnsherr hat halt irgendwie dem Bach oder weiß der Geier was gesagt, so hier, ich bezahle deinen Haushalt, du komponierst schön was. Ich weiß gar nicht, ob das tatsächlich immer so war oder ob die auch einzelne Sachen gekauft haben, aber der konnten ja auch nicht sofort sehen, was da loskommt.
Das macht man aber nicht über so eine Plattform. Ich glaube, das funktioniert dann schon anders. Also, um deine Frage zu beantworten, nein.
Nein!
Es gibt.
Okay, nein!
Es gibt so eine kleine Ausnahme. Es gibt Zoe Quinn, die Depression Quest gemacht hat.
Aha. Mhm.
Und die hat auch auf Patreon eine Seite, wo sie zum größten Teil eigentlich ihr Blog damit finanziert, dass sie irgendwie Dinge schreibt und so.
Ja.
Und aber verspricht dann aber, dass sie so kleine trashige Minispiele macht.
Ja, sowas meine ich auch.
Ja. Ja. Und da sind schon so, ich glaube, 2, 3 rausgekommen. Mhm. Eins davon war das aktuelle, glaube ich, ist ein Spiel, wo man ein Pärchen-Date-Simulator.
Okay.
Man muss wild auf Tasten drücken, um nicht zu pupsen.
Ja,
das Game of the Year.
Das ist vor allen Dingen meine Dating-Strategie. Wow. Na gut, vielleicht sollten wir das auch machen.
Ja.
Jedes Mal,
nicht pupsen?
Nee, jedes Mal, wenn Dennis pupst, müssen die Leute auf Patreon bezahlen.
$300 im Monat, damit ich nicht pupse. Gut.
Wir werden reich.
Ja!
Moment, was?
So, ich möchte damit zum Abschluss der diesen Sendung kommen, quasi in die Fresse für den Februar 2014. Und euch zum Schluss die gewohnte Frage fragen, was ihr als nächstes spielt. Ich werde versuchen, den Flappy Bird-Rekord zu brechen. Ich werde wahrscheinlich daran scheitern, aber 153, da muss noch was gehen. Jagoda, was spielst du?
Thief.
Nochmal bitte.
Thief.
Ah, okay. Sonja?
Ich hatte mir jetzt Prison Architect vorgenommen, tatsächlich.
Ah, wie jetzt, also bevor wir drüber geredet haben, oder?
Ja, schon vor einigen Tagen. Schon gekauft und
genau,
aber noch nicht so richtig gespielt.
Wie kommt das gerade jetzt?
Ich glaube, ich wollte das vor langer, langer Zeit schon mal kaufen, habe es dann aber wieder vergessen und durch die ganze Early Access Geschichte bin ich jetzt wieder drauf gekommen, dass das eigentlich schon auf meiner Warteliste stand.
Ah, okay, I see.
Das ist so witzig mit Prison Architect. Ich habe das gespielt, das ist halt, als es im Early Access Dingsbums gestartet ist, also noch gar nicht auf Steam, sondern als es dieses Alpha-Funding-Ding gab, habe ich gespielt, fand es total interessant und dachte, Mann, da wird es doch spannend sein, immer mal wieder reinzuschauen. Hab nie wieder reingeschaut.
Ja, genau so was habe ich auch. So, und Dom, was machst du?
Vermutlich spiele ich The Floor is Jelly auf meinem PC. Und Rimmtkapsel auf meinem iPhone und meine eigenen Geheimspiele, über die ich euch bald erzähle.
Pfui, aber die ein S im Namen haben. Außerdem müssen wir natürlich, wir wären nicht in die Fresse, wenn wir nicht erwähnen würden, dass das Humble Bundle gerade läuft. Läuft es noch, wenn wir veröffentlichen? Es läuft noch.
Bestimmt läuft dann irgendein anderes Humble Bundle.
Es wird etwas aktualisiert noch.
Noch 5 Tage, genau. Beat Buddy ist noch dazugekommen. Ah, das Humble Bundle. Guacamelee. Dust. Gianna Sisters, The Swapper sehr gut, Antichamber sehr gut, Monaco sehr gut, Fez sehr gut, Starseed Pilgrim.
Toll.
Nie gespielt. Ja,
sehr gut.
Das ist total verrückt und ich bin nie über das erste Level rausgekommen.
Okay. Super. Und Beat Buddy gerade noch dazukommen und die Soundtracks. Okay. Ich kaufe ja tatsächlich die meisten Humble Bundles mittlerweile einfach, weil ich die Soundtracks noch haben will. Ich finde es total großartig.
Ja.
Gut. Kauft Humble Bundles, kommentiert, abonniert uns bei iTunes, schreibt uns Rezensionen.
Oh ja, ihr könnt uns auch Mails schreiben, wenn ihr irgendwas wissen wollt. Füllt
Pupse in Dosen oder ab und schickst sie an Dennis.
Nein, nein, aber ihr könnt Mails schreiben oder sowas. Oder so, wenn ihr irgendwelche Dinge habt, die wir besprechen sollen oder auf irgendwas antworten sollen oder irgendwas.
Also was Dennis gerade zu sagen versucht, ist Folgendes. Wir rufen ja immer auf zu kommentieren unter Blogartikel, was ihr auch manchmal brav macht, manchmal nicht. Und wir haben uns überlegt, euch noch, also wir dachten eigentlich, es ist klar, aber es nochmal wirklich deutlich zu sagen, wenn ihr mal eine Frage habt oder einen Kommentar auch und jetzt irgendwie euch nicht der wilden Meute, die da sich im Superlevel-Biotop rumtreibt, aussetzen wollt, könnt ihr es auch gerne mailen an indiefresse@superlevel.de. So, das war's jetzt aber wirklich, oder?
Ich glaube schon.
Gut. Superlevel.
In die Fresse.